Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Ein Tag, an dem gedacht wurde an den antisemitischen Anschlag in Halle vor 5 Jahren. Und wir wollen wissen, was für eine Art von Gedenken war das heute? Dann schauen wir uns an, wie der Schauspieler Christopher Reeve nach seinem Unfall versucht hat, ins Leben zurückzukommen. Dann wollen wir wissen, wie der ehemalige Premier Boris Johnson über sein Lieblingsthema schreibt, nämlich über sich selbst. Und dann schalten wir in die schönste Stadt der Welt zu einem renommierten Musikfestival. Und wir gehen nach Basel, um sehr, sehr, sehr gutes Theater zu sehen. 2 Tage noch, dann ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Menschen kommen zusammen, um sich zu versöhnen, um innezuhalten, um zu sich zu kommen. Und abends dann nach dem Fasten wird zusammen gegessen. Dieser Tag, Yom Kippur, hat vor 5 Jahren in Halle an der Saale einen ganz anderen Verlauf genommen. Ein Mann wollte in eine Synagoge eindringen und Menschen töten. Als ihm das nicht gelang, erschoss er 2 Unbeteiligte. Inzwischen sitzt er lebenslang in Haft. Juden in Deutschland haben also Angst um ihr Leben gehabt. In Deutschland. An diesem Anschlag und die Folgen wurde heute in Halle erinnert. Der Bundespräsident war da, unser Korrespondent Niklas Ottersbach war auch da. Was war das für ein Gedenken heute?
Also bei mir bleibt hängen die Anwohner aus dem Paulusviertel von Halle. Das ist das Viertel, in dem die Synagoge steht. Die Menschen vor den Absperrgittern, 100 Meter weiter, dann ja verschlossene Türen, eine Gedenkstunde und eine neue Torah-Rolle wurde dort im Innenhof geschrieben. Durchaus hoffnungsvolle Signale, aber eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter Ausschluss der Menschen in diesem Stadtviertel. Was auch noch hängen bleibt, das Innehalten vor dem Tekiez, der Dönerladen, der jetzt ein Gedenkcafé ist, das war einer der Anschlagsorte damals. Und ehrlich gesagt, das war dort das lebendigere Gedenken. Also ich war vor ein paar Stunden noch da, da gab es abends dann noch so eine Art offenes Mikro, knapp 700, 800 Leute standen davor. Verschiedene Betroffene des Anschlags waren dort, auch aus der Synagoge, haben erzählt, gesungen. Und was auch abseits der Reden interessant war, es gab auch ja so eine Form von stillem Gedenken. Die Stadt hat so überdimensionierte Gedenktafeln in Form von aufgeklappten Büchern aufgestellt. Und da ging es dann um die Erfahrung der Menschen in dem Viertel, wie sie Schüsse gehört haben, auf Arbeit waren und zum Beispiel um ihre Kinder gebangt haben. Das darf man ja nicht vergessen, es war ein Anschlag auf eine Synagoge, aber auch ein Anschlag auf eine Stadt, eine Region, in der es einfach sehr viele Betroffene gab und auch noch gibt.
Also ein zweigeteiltes Gedenken, wenn man so will, heute. Also viel Politikprominenz auf der einen Seite mit hoher Medienaufmerksamkeit und dann die Stadtgesellschaft, die vielleicht etwas anders gedenkt.
Ja, ich habe den Eindruck, die Kluft zwischen Staatsakt hinter verschlossenen Türen und Gedenken der Zivilgesellschaft wird doch größer. Also die Menschen im Paulusviertel, die mir sagen, schade, ich wäre gern näher an die Synagoge gekommen. Ja. Und es ging wohl in den letzten Jahren besser. Und dann eben noch die zentrale Gedenkveranstaltung der Stadt in einer Kirche. Und da sind dann doch einige Plätze leer. Na, also das fällt schon auf. Die Leute kommen dann eher zum Kiezdöner beziehungsweise zum Teekiez, wo es einfach weniger Barrieren gibt.
Sie haben es erwähnt, Kiezdöner, also Nachfolger dort der Teekiez. Es war ja eben nicht nur der Anschlag auf die Synagoge, das hat natürlich die größte Aufmerksamkeit nach sich gezogen, sondern eben auch auf andere Ziele. Wird es eigentlich ausreichend wahrgenommen, diese auch schlimme Vielfalt sozusagen dieses Anschlagstages?
Ich habe den Eindruck, das wird nicht ausreichend wahrgenommen. Und es ist so ein bisschen bezeichnend, dass der Bundeskanzler heute in seinem Gedenktweet zur Halle nur die jüdischen Betroffenen und die Synagoge erwähnt, aber nicht den Rassismus, die Muslimfeindlichkeit des Attentäters und die anderen Opfer des Halle-Anschlags. Da hat auch ein Mitglied der jüdischen Gemeinde, SPD-Mitglied, geschrieben auf Twitter, Igor Matwiez heißt er, lieber Olaf Scholz, das reicht nicht aus, also das ist einseitig. Ja, es gibt Opfer, Betroffene, die nicht gesehen werden. Da sind zum Beispiel die Verletzten aus Widersdorf im Saalekreis. Der Attentäter ist ja damals mit dem Auto geflüchtet und hat dort Menschen erpresst und auch angeschossen. Die kommen kaum vor in den Erzählungen. Und dann ist eben der Anschlagsort Dönerimbiss, der von den Offiziellen in Berlin, aber auch in Halle oft übersehen wird. Und Katharina Hindelang, das ist die Sprecherin von Halle gegen Rechts, die ärgert sich massiv darüber. Hören wir da einmal kurz rein.
Was klar ist, ist, dass direkt am Tag nach dem Anschlag direkt nur noch von Halle und von der Synagoge gesprochen wurde, weil das Hauptziel des Attentäters war und weil das hat sich angeboten als Politikum, es hat sich angeboten als Ort der Zusammenkunft, der Zusammenarbeit. Und währenddessen wurden andere Orte vergessen. Und eventuell ist, das liegt das auch am Tierkiez, ein bisschen an eigenem Rassismus.
Was meinen Sie damit?
Dass auch in der Politik und in der Stadtverwaltung es leichter fällt, sich quasi der Parole gegen jeden Antisemitismus anzuschließen, aber den Rassismus als Tatmotiv nicht in der Form anzuerkennen.
Also, das ist schon ziemlich harter Tobak. Was ich auf jeden Fall sagen kann, das Tierkiez ist ja ein Gedenkcafé. Zweimal die Woche öffnet dieses Café für Lesungen, Workshops, gemeinsames Kochen. Und die Finanzierung ist sehr wackelig. Das läuft über einen Verein. Die Stadt gibt kaum was dazu.
Es gab ja auch, das hört man immer wieder, nach dem Anschlag so eine Solidarität über kulturelle und soziale Grenzen hinweg. Dann kam irgendwann die Pandemie, die vielleicht auch viele zurückgedrängt hat, die Aufmerksamkeit woanders hingelenkt hat. Gibt es diese Solidarität immer noch 5 Jahre danach?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich frage mich schon, wo diese Nachdenklichkeit hin ist. Man muss ja sagen, der Attentäter wollte jüdisches, muslimisches Leben auslöschen, wen er getötet hat. Eine Frau, die gern Schlager hört, ein junger Mann, der gerne zum Fußball geht. Fußball und Schlager, zwei urdeutsche Bastionen, wenn man so will. Es gab eine große Nachdenklichkeit, wie rassistischer, rechtsextremistischer Terror eigentlich alle betrifft. Und vor 5 Jahren gab es dann zum Beispiel einen linken Gedenkmarsch, auf dem dann Andrea Berg gespielt wurde. Und es hatten alle eine Gänsehaut. Oder Fußballfans vom Halleschen FC, die dann zu diesem Dönerimbiss gepilgert sind. Fußballfans von diesem Verein, die jetzt nicht unter dem Verdacht stehen, allzu links zu sein. Also da haben sich Milieus begegnet, die sich sonst nicht begegnen. Und da hatte ich schon den Eindruck, da entsteht eine neue Nachdenklichkeit. Aber das ist mit der Pandemie sofort in sich zusammengebrochen. Jeder war da nur noch mit sich beschäftigt. Auch diese Opfergemeinschaft, die sich im Zuge des Strafprozesses gebildet hat, da ist auch wieder sehr viel Vereinzelung passiert. Und es gibt zwar noch eine muslimisch-jüdische Solidarität unter den Betroffenen, also jetzt nicht auf der ganz großen Ebene, aber von den Betroffenen der jüdischen Gemeinde, die gehen dann auch zum Kiezdöner. Aber das ganz große, die ganz große Solidarität auch der Offiziellen, das hört man wenig und da ist wenig geblieben, das stimmt.
Also eins steht ja schon mal natürlich fest, also gerade seit dem 7. Oktober letzten Jahres haben die antisemitischen Bedrohungen ja massiv zugenommen und daran wird natürlich an so einem Tag, wo eben an den Anschlag in Halle erinnert wird, auch gedacht und darüber gesprochen. Nun erleben wir ja gar nicht weit von Halle den nächsten antisemitischen Akt, nämlich alle 10 Stolpersteine der Stadt Zeitz wurden herausgerissen und zwar in der Nacht zum 7. Oktober. Da werden Sie morgen hinfahren, dort recherchieren. Weiß man da schon mehr?
Da weiß man noch nicht mehr. Die Polizei ermittelt, es gibt tatsächlich schon Spendenaufrufe und tatsächlich auch ein Finderlohngesuch. Ein Landtagsabgeordneter der Grünen hat 1.000 Euro Finderlohn ausgelobt, um das Diebesgut aufzufinden. Also da gibt's eine massive Empörung vor Ort. Da gibt's auch einen sehr aktiven Landrat, der da mobilisiert. Und es wird Mitte Oktober eine gemeinsame Begehung geben, um diese Stolpersteine, ob sie aufgefunden werden oder auch nicht, um die dort wieder einzusetzen. Also es ist ja ein bisschen so, als ob die Vergangenheit gestohlen werden soll. Und die Hoffnung der Beteiligten in der Politik ist, dass das nicht gelingt und dass das umso lauter wird, diese Gedenksteine wieder einzusetzen.
Erinnerung und Gedenken nicht nur in Halle und auch der Kampf um die Erinnerung und um das Gedenken 5 Jahre nach dem Anschlag. Niklas Ottersbach war für uns, unser Landeskorrespondent für Sachsen-Anhalt, unterwegs in der Stadt Halle, um diesen Gedenktag zu beobachten. Vielen Dank. Also, man kann ja womöglich viel an dem ehemaligen britischen Premier Boris Johnson kritisieren, wie er zum Beispiel mit Lügen und Halbwahrheiten Politik gemacht hat, wie er den Brexit und die Pandemie managte oder eben eher nicht. Aber was man nicht behaupten kann, ist, dass dieser Mann nicht entertaining wäre. Das bleibt er auch, wenn er über etwas schreibt, was er selbst ziemlich faszinierend findet, nämlich sich selbst. Jetzt erscheint seine Autobiografie, die Autobiografie von Boris Johnson. Thema für unsere Korrespondentin Christine Heuer.
Es kommt nicht oft vor, dass Boris Johnson es mit den Fakten genau nimmt. Aber bei seinen Memoiren macht er eine Ausnahme. Er habe die 700 Seiten des Buches gelesen, sagt Tom Bradby von ITV zu Beginn seines Interviews mit dem Ex-Premier, der ihn sofort korrigiert. Unleashed, zu Deutsch entfesselt, sei 738 Seiten lang.
I read 700 pages of the book, and at the end
738.
738 Seiten also von Boris Johnson über Boris Johnson. Es geht um ihn, den Brexit, Partygate und andere Skandale, um die Queen, Prinz Harry und die Pandemie. Unleashed ist voller Selbstrechtfertigungen und Vorwürfe gegen andere. Für den Brexit zählt Tom Bradby auf, mache Johnson David Cameron, Theresa May und die EU verantwortlich, nur nicht den Mann, der sich damit brüstet, ihn geliefert zu haben.
You blame David Cameron, you blame Theresa May later, you blame the EU. The one person you don't blame is you, and people will find that amazing.
Aber David Cameron, insistiert Johnson, habe das Referendum ohne Plan für einen EU-Austritt abgehalten und sich dann aus dem Staub gemacht. Dem Brexit, den er dann selbst möglichst hart gestaltete, gibt er 10 von 10 möglichen Punkten. Ohne den Brexit wären die Briten auch nicht die ersten mit Impfungen gegen Covid gewesen, behauptet er. Ein Märchen, das nicht wahrer wird, nur weil Boris Johnson es immer und immer wieder erzählt. Bei der BBC stellt Matt Chorley die Lüge richtig.
You have been boasting that it was only possible because of Brexit. And the truth is, we were still in...
Sie haben damit geprahlt, dass das Impfprogramm nur mit dem Brexit möglich war. Die Wahrheit ist, dass wir damals noch in der EU waren und dass wir nach EU-Regeln tun durften, was wir getan haben. Ich weiß, antwortet Boris Johnson, aber ich glaube nicht für eine Sekunde, dass wir es ohne den Brexit auch so gemacht hätten. Das, was er glaubt, ist entscheidend, nicht das, was stimmt. Es ist der rote Faden in der Geschichte, die Johnson über sich selbst erzählt. In seinen Memoiren bedauert er, sich zu oft für Partygate entschuldigt zu haben. Er selbst habe während der Lockdowns nicht in Downing Street gefeiert und gewiss hätten seine Mitarbeiter nicht bewusst Regeln gebrochen. Auch Fotos von Rollkoffern voller Alkohol, ihm selbst ein Glas in der Hand umgeben von 100 Leuten und Videos von einer weinseligen Karaoke-Party am Regierungssitz können Boris Johnson nicht vom Gegenteil überzeugen.
I don't believe for a second that officials thought they were breaking the rules.
Die Karaoke-Maschine, setzte er hinzu, habe übrigens Sue Gray angeschafft, die Partygate untersuchte und später Stabschefin von Keir Starmer wurde.
Karaoke party. Who bought the karaoke machine?
I have no idea.
Well, I don't know who
Sue Gray?
Yeah, right. Exactly.
Es ist unklar, ob Johnson sich das einfach gerade ausgedacht hat. Dem neuen Premierminister von Labour wirft sein Vorvorvorgänger jedenfalls Gier vor, weil er Geschenke von einem Parteispender angenommen hat. Dass er selbst 200.000 Pfund von einem Spender nahm, um Downing Street mit Goldtapeten auszustatten, steht für ihn auf einem anderen Blatt. Die Renovierung sei nötig gewesen, sagt Johnson. Nach Theresa May habe es dort wie in einer Crackhöhle ausgesehen.
The whole thing looked like a crack den and needed to be refurbished. Then the whole of Downing Street.
£200,000, Mr. Johnson.
Eine Renovierung für 200.000 Pfund, hakt Nick Ferrari von LBC nach und fragt dann, ob er das Ergebnis schön fand. Ich bin kein Tapetenexperte, aber ich habe es bezahlt. Ja, nachdem zunächst jemand anders es bezahlt hat.
Did you like it?
I'm not a great expert on wallpaper.
But you didn't like the wallpaper.
Right, okay. I paid for it.
Once having initially been paid by someone else.
Der Guardian nennt Unleashed die Memoiren eines Clowns. Boris Johnson selbst sieht sich als Cäsar, gemeuchelt von den eigenen Weggefährten. Bis heute hält er es für den größten Fehler der Tories, ihn gestürzt zu haben. Die Mehrheit der Bürger ist gründlich durch mit Boris Johnson in der Politik. Es gibt aber auch Britinnen und Briten, die, genau wie er selbst, weiter an seine Wunderkräfte glauben, Wahlen zu gewinnen und das Land zu retten. Denen, die auf sein Comeback hoffen, macht Johnson indes wenig Hoffnung. Genauso wahrscheinlich sei es, dass er als Olive wiedergeboren werde.
My chances of returning to politics is about as good as my being reincarnated as an olive.
Die Antwort, lockt er seine Leser, liege in den 738 Seiten von Unleashed, seinen jetzt entfesselten Memoiren.
The answer is to be found in the 738 pages of Unleashed, which is now Unleashed.
Branchenkenner schätzen, dass er mit dem Buch 4 Millionen Pfund einnehmen könnte, ein Vielfaches von dem, was Boris Johnson in seinen 3 Jahren als Premierminister verdient hat.
Christina Heuer, unsere Korrespondentin in London, über die Autobiografie von Boris Johnson. Und einer seiner fernen Vorgänger, Winston Churchill, hat ja sogar den Literaturnobelpreis bekommen für eines seiner Bücher. Ja, also das wird bei Boris Johnson vermutlich nicht der Fall sein. Obwohl man weiß es nicht genau, morgen wissen wir mehr, wenn der neue Preisträger des Literaturnobelpreises verkündet wird. So, und jetzt gehen wir ins gute alte Kino, um zum Beispiel einen Dokumentarfilm zu sehen über eine, ja, der wohl berührendsten Schauspielerbiografien überhaupt, nämlich Christopher Reeve. Jörg Taschmann ist bei uns. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Reden wir über diesen Film. Also Christopher Reeve, gefeierter Superman-Darsteller, und dann Unfall und querschnittsgelähmt, aber eben nicht aufgeben. Das war seine Devise. Und vielleicht hören wir einfach mal in den Trailer rein, weil hier fasst sich ganz gut zusammen, was diese Biografie ausgemacht hat und was sie auch gebrochen hat.
He convinced me when I first met him that he would fly.
Doing things with my dad. It was all about activity and action. Riding bikes, playing soccer, skiing.
My dad was very competitive, and he didn't necessarily slow down.
We said goodbye, and he gave this wave. That was the last time I saw him on his feet.
Mr. Reeve currently has no movement or spontaneous respiration.
Superman, crazy. Just that simple little thing over the horse.
I'd ruined my life and everybody else's. I won't be able to ski. Sail, throw a ball to Will, won't be able to make love to Dana. Maybe we should let me go.
She came flying in and she just yelled, I love you, I love you.
And then she said the words that saved my life. You're still you and I love you.
Christopher Reeve, also der die Hoffnung nicht aufgegeben hat, auch nach diesem schlimmen Unfall. Was für ein Bild wird von ihm da gezeichnet in dieser Dokumentation?
Wir haben ja schon ganz viele Stimmen gehört. Ich ordne die mal so ein ganz bisschen ein. Das ist zum Beispiel sein Sohn, der sagt, das war der Tag, als ich meinen Vater das letzte Mal auf zwei Füßen gesehen habe. Wir haben ganz kurz Susan Sarandon gehört, die gesagt hat, so ein blöder Reitunfall hat diesen Mann sozusagen so aus der Bahn geworfen.
Dieser kleine Moment, ne?
Dieser kleine Moment. Und ein anderer Sohn sagt dann auch, ja, wäre er ein paar Zentimeter weiter nach links gefallen, hätte er wieder aufstehen können. Wäre er noch ein paar Zentimeter weiter nach rechts gefallen, wäre er gleich gestorben. Also es waren Kleinigkeiten letztendlich. Und wer hier zu Wort kommt, das ist eben die Familie und das sind Freunde. Und dann gibt es auch sehr viel Archivmaterial. Und normalerweise denkt man bei Christopher Reeve immer nur an diese beiden Dinge. Immer nur an Superman und eben diesen Unfall und was er danach noch im Rollstuhl sitzend, querschnittsgelähmt von den Schultern abwärts, alles getan hat. Das eben so weit ging, dass Obama ihn ausgezeichnet hat. Er hat eine Stiftung gegründet. Und es wird in dem Film ganz klar, dass, weil er so ein großer Star war, weil er ein Jahr nach diesem Unfall bei der Oscarverleihung im Rollstuhl vorfuhr, das hatte es noch nicht gegeben. Und dadurch ist so ein Bewusstsein gekommen, eben auch für Leute mit einer Behinderung. Und seitdem ist in Amerika sehr viel passiert. Es ist eine Stiftung gegründet worden, die eben heute von seinen Kindern weitergeführt wird. Es ist also ein Film über einen Schauspieler, einen Star, einen Vater und einen Aktivisten, der übrigens auch politisch sehr engagiert war und zum Beispiel bei den Demokraten aufgetreten ist, wenn die ihre Convention in Chicago hatten.
Aber auch ein Film offenbar über eine große Liebe zu seiner Frau Dana, die ja kurz erwähnt wird, die dann irgendwann also sagt, ja, du bist es immer noch, ich liebe dich noch.
Er hatte zwei Frauen im Leben. Er hatte bei den Dreharbeiten zu Superman 1, die in London stattgefunden sind, seine erste Frau kennengelernt, mit der er allerdings nicht verheiratet war. Aus dieser Ehe stammen die ersten beiden Kinder. Und dann Dana, das war eben dann seine zweite Ehefrau, die er dann auch wirklich geheiratet hat. Weil man erfährt in diesem Film nämlich auch, dass er eigentlich aus zerrütteten familiären Verhältnissen stammt. Er hatte einen Vater, der hochintellektuell war, ein großer Literat, Fan von großer Literatur. Und wie er erfuhr, sein Sohn würde in Superman spielen, dachte er erst an ein Off-Broadway-Stück und war begeistert. Wie er dann erfuhr, es ist ein Hollywood-Film, war er peinlich berührt, sein Sohn spielt Superman. Und was das Tolle an diesem Film ist, man muss diese Filme gar nicht unbedingt gekannt haben. Ich zum Beispiel habe nie einen Superman-Film sehen wollen, aber nachdem ich diesen Dokumentarfilm gesehen habe, der mich so berührt hat, habe ich mir gesagt, nee, das muss ich jetzt mal nachholen, mir wenigstens Superman 1 anzuschauen, wo ja übrigens auch Marlon Brando mitspielt. Und er hat dann auch mal über Marlon Brando gesagt, ja, also eigentlich hat er sich nur so ein bisschen die Kohle abgeholt, also da war keine große, der hat sich da nicht groß engagiert für diesen Film.
Aber ich merke, Sie sind begeistert, Jörg Taschmann, ein Kritiker, der schon seit vielen, vielen Jahren ins Kino geht und viele Filme schaut und vielleicht auch schon eine gewisse notwendige professionelle Abgebrühtheit mit sich bringt. Aber als ich ins Studio kam, sagten sie, dieser Film ist so berührend in seiner Stärke und der geht offenbar auch so über dieses Einzelschicksal hinaus. Gibt es so etwas, auch wenn es schwer ist, sowas zu sagen, aber gibt es so etwas wie eine Botschaft dieses Films?
Wenn es die gibt, dann besteht die einfach darin, dass man immer mehr ist als nur das, was man auf der Leinwand darstellt. Er ist ja immer mit Superman verwechselt worden. Leute haben ihn als Superman auf der Straße angeredet. Aber dahinter steckt natürlich auch noch ein Mensch. Dahinter steckt auch ein hochintelligenter, sehr gebildeter Mann im Übrigen. Und was mich hier eben so beeindruckt hat und was ich überhaupt nicht wusste, Robin Williams war sein bester Freund beispielsweise. Und hat sich sehr, sehr, sehr für ihn engagiert und hat sehr dafür gesorgt, dass er dann bei den Oscars aufgetreten ist. Susan Sarandon, Glenn Close treten da auf. Also das sind schon Sachen, die mich wirklich sehr überrascht haben, die habe ich so nicht gewusst. Und es war wirklich so, weil ich eigentlich von diesem Film gar nicht so viel erwartet hatte, wahrscheinlich auch, hat er mich eben wirklich aus den Latschen gehauen. Mhm. Ich habe dann zum Schluss wirklich nur noch hemmungslos geheult.
Und das sagt ein Kritiker wohlgemerkt, ne, der sehr viel sieht. Also unbedingt reingehen in diesen Film, höre ich hier aus Ihren Worten, Jörg Kerschmann. The Christopher Reeve Story, Superman, Super, dann so Querstrich Man, ne? Also wird so ein bisschen mit diesen Begriffen gespielt.
Vielleicht noch eine Sache, ja, um das abzuschließen. Formal ist das jetzt nicht der große Hit, ne? Das ist ein Film, der einen inhaltlich packt. Vom Formalen her, das ist ein HBO-Documentary, das ist so ein 0815, wie die Amerikaner eben Dokumentarfilme drehen. Also die haben den Dokumentarfilm nicht neu erfunden, aber hier ist es mal wirklich der Inhalt, der die Form aussticht.
Dann bin ich ja gespannt auf die Form des nächsten Films, über den wir reden. Auch da, wenn man sich den Trailer anschaut, sieht man schon da wirklich ja eine surreale Szenerie. Vielleicht könnte man das im Science-Fiction zurechnen. Lea Seydoux in der Hauptrolle, ein französischer Science-Fiction mit vielen Szenen in Los Angeles, wie ich sehen konnte, und viel künstlicher Intelligenz. Vielleicht hören wir da auch mal den Trailer rein, um ein bisschen noch einen Eindruck zu bekommen, wie der Film klingt.
Vous vous souvenez, n'est-ce pas?
De quoi?
Que nous nous sommes déjà rencontrés.
Ah oui? See the
pyramids. Talked about a strange, rare and terrible thing. You were convinced that it would eventually obliterate you.
I forgot ever sharing such a confidence.
You belong to me.
La Bête, the Beast. Was wird da erzählt?
Wir haben es gerade schon ein bisschen gehört, es ist ein zweisprachiger Film, Französisch und Englisch. Es ist die Geschichte von Gabrielle, die sich 2044 ihre DNA reinigen lässt. Da sitzt sie dann in so einer Art Schlammbad, kriegt eine Spritze ins Ohr gedrückt und dann vergisst sie alles oder soll sie alles vergessen, was sie jemals gewesen ist. Aber in dieser Zeit ziehen frühere Leben an ihr vorbei. Es ist also auch durchaus ein Science-Fiction-Film, weil sie hat auch 1910 gelebt. Sie hat auch 2014 in Los Angeles gelebt. Insofern ist es ein Film, der die Genres einfach mal komplett sprengt, der vom Optischen her auch sehr, sehr ansprechend ist und zwei sehr charismatische und charmante Darsteller hat, eben wie gesagt Lea Seydoux, aber auch George MacKay, der eben ein Engländer spielt, der sie in Neapel mal gesehen hat, in Paris mal gesehen hat, der sie auch dann in Los Angeles treffen wird, und eigentlich sind die beiden ineinander verliebt, aber es ist immer irgendein Hindernis, es steht immer irgendetwas im Weg und sie wechseln dann streckenweise eben auch die Perspektiven. Mal ist es mehr sie, die an ihm interessiert ist, mal mehr er, der an ihr interessiert ist. Und es gibt eben eine Grundangst, warum die beiden irgendwie nie zueinander kommen. Und der Regisseur schafft es einfach, ein sehr vielschichtiges Werk zu machen, was hoch originell ist. Es ist ein bisschen lang mit 146 Minuten. Gerade die Los Angeles-Sache von 2014 hat mich jetzt weniger überzeugt. Aber es ist schön, wenn Kino einfach mal so ausufernd was anderes erzählt, die Genres sprengt, und das hier mit großartigen Darstellern.
Also zwei sehr unterschiedliche Filme, zwei Empfehlungen. Zum einen La Bête, The Beast von Bertrand Bonello mit Lea Seydoux in der Hauptrolle und die Dokumentation, in die wir, glaube ich, alle unbedingt gehen müssen, nachdem Jörg Taschmann so begeistert war, über Christopher Reeve, Superman, The Christopher Reeve Story. Beides in den deutschen Kinos ab Donnerstag. Dankeschön.
Gerne.
Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände wollen mit einem neuen Schiedsgericht Rückgabeverfahren für nationalsozialistisches Raubgut in Deutschland verbessern. Das wurde heute beim 21. Kulturpolitischen Spitzengespräch in Berlin beschlossen. Das neue Schiedsgericht soll künftig abschließend entscheiden, wenn Rückgaben von NS-Raubgut nach einem Vorverfahren zwischen den Parteien strittig bleiben. Mit dem Beschluss betrete man Neuland, kommentierte Kulturstaatsministerin Roth die Entscheidung. Mit dem neuen Gremium werde die Rückgabe von NS-Raubgut verbessert, vereinfacht und beschleunigt, hieß es. Der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, Hessens Ressortchef Gremmels, sagte, kein öffentliches Haus solle sich künftig noch mit NS-Raubgut schmücken. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, sprach von einem wichtigen Schritt zu einem bindenden Restitutionsgesetz. Die Pläne der Bundesländer zu einer Fusion von Dreisat und Arte stoßen weiter auf Widerstand. Die Akademie der Künste wertet den Vorschlag als Beleg dafür, dass bei der Kultur als erstes gespart wird. Sie erkennt zwar die Reformbedürftigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an, hält aber fest, der jetzt vorgelegte Entwurf für einen neuen Medienstaatsvertrag enthalte Passagen, die das Kulturangebot in Deutschland gefährdeten. Es sei insgesamt eine Verarmung und Verflachung ausgerechnet in den Bereichen Kultur, Bildung und Wissenschaft zu beobachten. Der Verband der deutschen Filmkritik weist darauf hin, dass eine Auflösung von Dreisat auch einen Wegfall wesentlicher Arbeits- und Veröffentlichungsmöglichkeiten für den Kulturjournalismus bedeuten würde. Mangas und sogenannte Light Novels für jüngere Erwachsene sind nicht nur in Japan beliebt, sondern auch in Deutschland. Allein in den letzten 4 Jahren sei der Markt beinahe um das Dreifache gewachsen, schreibt der Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke und beklagt gleichzeitig, die wirtschaftlichen Erfolge der Verlage spiegelten sich nicht in der Bezahlung der Übersetzenden wider. Diese verdienten effektiv pro Band mit jedem Jahr weniger, heißt es in einem offenen Brief des Verbandes. Diese Entwicklung schade der körperlichen und vor allem der mentalen Gesundheit und sei existenzgefährdend. Die Übersetzenden fordern deshalb faire Regelungen und warnen, nur so könne man die deutschsprachige Leserschaft auch in Zukunft mit, Zitat, fantastischen Manga und Light Novels versorgen.
Christian Riedel mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Also Venedig. Das wundervolle Venedig hat ja viele Biennalen, Kunst, Architektur, Theater und eben auch Musik. Ein wichtiges Musikfestival, ein sehr traditionelles, mit vielen Uraufführungen in der schönsten Stadt der Welt. Also telefonieren wir doch mit unserem Kritiker Jon Florian Fuchs, der in Venedig ist und die Musikbiennale beobachtet. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie waren heute bei einer Uraufführung, nämlich 2 neue Stücke von einem Komponisten, der vielleicht zumindest den Freunden der neuen Musik sehr bekannt sein dürfte, nämlich Salvatore Sciarrino und Luca Francesconi. Was war da zu hören?
Also Sciarrino ist insofern für uns wirklich interessant, weil er immer wieder auch an kleineren und mittleren Opernhäusern mit seinen Musiktheaterwerken vertreten ist, während er in Italien, das teilt er das Schicksal mit manchen Kollegen und Kolleginnen, eigentlich kaum präsent ist. Also wenn es eine große Sciarrino-Uraufführung gibt, dann haben wir in den letzten Jahren zum Beispiel aus Hamburg oder Wuppertal zum Beispiel aus solchen Orten berichtet und eben nicht aus Mailand, Venedig, Rom oder so. Dieses Stück nun heute, Sciarrino, der so ganz, ganz langsam auf die 80 zugeht und nicht mehr so viel schreibt, heißt Nocturne, geht eine halbe Stunde, ist ein reines Orchesterstück und es ist ganz witzig, weil das Thema dieser Musikbiennale heißt absolute Musik. Um das jetzt ganz kurz zu fassen, geht es eigentlich darum zu fragen, ja, also Musik ohne Programm, ohne dass irgendwas drüber gestülpt wird an Ideen, Musik, die für sich selber spricht. Und Sciarrino ist jemand, den das gar nicht interessiert, sondern er bezieht sich auf Chopin zum Beispiel in diesen Nocturnen, auf andere Leute aus der Tradition. Es ist ein sehr liebevolles Stück, ein sehr leises, ruhiges Stück, was man von ihm kennt. Vieles wird da gehaucht mit ganz, ganz wenigen kleinen Eruptionen, die dann plötzlich auftauchen. Berührend über diese halbe Stunde, funktioniert auch dramaturgisch gut. Vielleicht könnte man so ein bisschen sagen, es ist doch ein Spätwerk, aber auf jeden Fall von jemand, der sich jetzt nichts mehr beweisen muss, der einfach über alle Mittel verfügt, die man von ihm kennt und die nochmal auf eine ziemlich virtuose Weise eingesetzt hat.
Und dann Luca Francesconi, Sospeso, A Suspension of Disbelief steht hier als Überschrift. Also kann man übersetzen, vielleicht eine Aussetzung von Unglauben, ob man das so richtig übersetzt, und zwar for Amplified Orchestra, also für erweitertes Orchester. Was war da zu hören?
Ja, da geht es tatsächlich, am Ende schreibt er dann über das Erscheinen Gottes, weiß man nicht ganz genau, ob ernst gemeint oder ironisch, in dem kleinen Programmhefttext Francesconi. Der ist 20 Jahre jünger als Sciarrino und hat ein sehr wildes, wütendes Stück geschrieben mit immer wieder ganz abrupten Wechseln drin. Also man wähnt sich irgendwie, aha, in einer bestimmten Klangwelt und plötzlich dreht sich das total. Auch da könnte man sagen, ja, im Sinne einer absoluten Musik, die sozusagen um sich selber kreist, in sich selber verharrt, ist es einfach das Gegenteil. Das ist ganz hübsch als Kontrastprogramm zu dem Motto der Biennale. Und die beiden Stücke haben auch in dieser Kombination gut funktioniert. Wir müssen unbedingt sagen, dass ja das Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter seinem Chef Thomas Gugeis hier extra dafür angereist ist und diese 2 Stücke einstudiert hat und auch in der Form nur in Venedig spielt. Also Venedig ist ja bei der Musikbiennale auch international, gerade auch was eben Orchester, was Musikerinnen und Musiker betrifft. Das war sehr gut, sehr pointiert, finde ich, sehr kantig gleichzeitig auch dirigiert beim Francesconi, vor allen Dingen von Guggeis. Großer Jubel und dann auch ein durchaus berührender Moment, als dann Francesconi am Schluss den älteren Kollegen unbedingt nochmal auf die Bühne bittet, damit er sich einfach diesen verdienten Applaus abholen kann. Und es ist eben ein Statement, wirklich diese zwei wichtigen italienischen Komponisten bei diesem wichtigen Festival zu haben. Und so oft gibt es das eben nicht, italienische Musik in Italien.
Hm. Ich weiß nicht, ob die beiden dann Lucia Ronchetti mit auf die Bühne gebeten haben, die Direktorin dieser Musikbiennale in Venedig, die ja jetzt diese Musikbiennale verlässt. Wie hat sie dieses Festival geprägt?
An vier verschiedenen Spielzeiten, also viermal zu ganz unterschiedlichen Themen. Da ist jetzt eben die absolute Musik, es gab Mikromusik, es gab also wirklich ein sehr, sehr konzeptionelles Programm. Ich habe hier vor mir das Programmheft, ist absolut lächerlich. Ich habe ein Programmbuch, mit dem ich jetzt absolut jemanden umbringen könnte. Das wiegt 1,5 bis 2 Kilo. Also das ist sowas habe ich überhaupt noch nicht in der Hand gehabt. Also beziehungsweise bei der Biennale schon.
Fast wie eine wissenschaftliche Studie, oder wie?
Es ist eine wissenschaftliche Studie. Es ist wirklich ein Ziegelstein und es stehen eben viele Essays drin und es geht wirklich darum, auch reinzugehen in die Gegenwart, in die neue Musik von heute, immer eben unter einem bestimmten Motto, was es in diesen 4 Jahren gab, aber das ist extrem klug programmiert, was auch, muss ich sagen, besonders ist. Es ist die, ja, das Gehen an neue Orte, an neue Formate. Es wird, wenn es irgendwie mal zum Beispiel elektronische Musik gibt, was eben auch durchaus mal auftauchte, oder aber eine ganze Reihe mit Jazzmusik. Ich habe heute noch gehört, Lailale Chaka auf dem Arsenale, das ist eine libanesische Künstlerin, die eine eigene Geige sich hat bauen lassen für ihre Art von Musik, die dann unterschiedliche Streichinstrumente verbindet, das Ganze elektronisch erweitert auch noch. Dazu gibt es aber nicht eine Stunde, wo einfach nur eine Frau ihre Musik spielt, sondern es gibt immer dann zum Beispiel auch eine ausgeklügelte Lichtregie, um also wirklich so einen Gesamtkunstwerkscharakter hinzubekommen. Und das ist der Lucia Ronchetti, die finde ich auch eine sehr gute Komponistin, ist sich natürlich nicht mit eigenen Werken hier vorstellt, das ist ja No-Go, ist ihr extrem gut gelungen, diese Verzahnung, auch die Kontraste regelrecht zu inszenieren, unterschiedliche Richtungen, unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler. Also das kann man jetzt schon sagen, morgen Abend endet die Musikbiennale hier, ist das für sie ein voller Erfolg.
Noch eine abschließende Frage tatsächlich zu der kulturpolitischen Dimension generell der Biennalen auch in Venedig. Ich meine, das weiß nicht, ob es bei der Musikbiennale so eine große Rolle spielt. Bei der Kunstbiennale haben wir die Debatte schon erlebt. Bei der Architekturbiennale wird sie vielleicht auch nochmal aufkommen, beim Theater auch. Die Regierung Meloni betreibt nun mal aktive Kulturpolitik. Inwieweit betrifft das auch die Musikbiennale?
Naja, es gibt ja Pietrangelo Buttafuoco, das ist eben der neue Chef der Biennale, sagen von allen Sektionen, der jetzt seit diesem Jahr amtiert. Die Musikbiennale ist noch nicht nachbesetzt. Man hört verschiedene Namen, aber nichts kristallisiert sich im Moment so richtig raus. In dem, was er im Programmbuch schreibt, in dem von mir erwähnten Ziegelstein, muss ich sagen, sind das eigentlich relativ kluge und gemäßigte Texte. Vielleicht hat er sie auch nur schreiben lassen. Aber egal wie rum, auf jeden Fall, da kann man nicht irgendeine Tendenz auch zum Reaktionären gar oder so etwas oder zum Nationalistischen feststellen. Nun geht es natürlich um die Personalentscheidung, vor allen Dingen in den einzelnen Sektionen. Und das wird ganz entscheidend sein für die Ausrichtung gerade der Musikbiennale, wer da kommt. Ich tendiere dazu, dass sich der neue Chef es nicht leisten wird, irgendwie eine reaktionäre Person da jetzt dran zu setzen, weil das natürlich auch seiner Reputation schadet. Wir würden im nächsten Jahr wieder über dieses Thema reden, auch die italienischen Medien. Und ich glaube, man hat den Eindruck von dem, was man mitkriegt, dass er schon seinen durchaus selbstbewusst auftritt, aber dass er eben Erfolg haben möchte. Und vielleicht ist das dann gar nicht so schlimm, was hier auf künstlerischem Gebiet in Venedig passiert demnächst.
Ja, und Florian Fuchs live in Venedig bei der Musikbiennale. Heute, wie gesagt, mit 2 Uraufführungen, auch dem Abschied der bisherigen Direktorin. Vielen Dank.
Gerne.
Im Theater, wo ja auch viel Theorie und Diskurs verhandelt wird. Diesmal lädt aber der Schweizer Musiker und Regisseur Tom Lutz zu seinem neuen Abend. Und auch unser Kritiker Eberhard Spring war dabei, und zwar in Basel. Schönen guten Abend nach Basel.
Ja, grüß Sie miteinander.
Ja, Tom Lutz ist ja nun im Theaterbetrieb wirklich kein Unbekannter, war schon mehrfach beim Berliner Theatertreffen eingeladen, hat immer wieder beeindruckt mit viel Licht, Nebel, viel für die Sinne. Diesmal Tourist Trap, also Touristenfalle, heißt sein neues Stück. Worum geht's?
Ja, worum geht es? Es ist ein postapokalyptischer Raum, den wir uns da vor uns sehen, eine Art Ferienhotel, wo die Dienerschaft in Livree, aber völlig eingestaubt und angeranzt in einem völlig zerstörten Dekor sitzt. Irgendwelche mit Schutt und Asche überdeckten kaputten Terrassenstühle und verrostete Terrassentische stehen dort. Es ist wirklich ein postapokalyptischer Raum, in dem dann ganz langsam das Leben zurückkehrt, also eine Art Singen, wie wir es bei Marthaler kennen, und so Marthaler-esk habe ich Tom Lutz eigentlich noch nicht gesehen. Ich fand das wirklich wunderschön. Und
Herr Spreng, da Sie gerade das Singen, dass ich da kurz einhake, aber da Sie gerade das Singen erwähnen, Sie haben mir was Schönes geschickt, nämlich einen legendären Song. Wollen wir da mal gemeinsam reinhören?
Ja, natürlich.
Wundervoll, oder? Eine wundervolle Fassung, die wir da offenbar gehört haben in Basel.
Ja, vor allem sind es ja ganz frische, aufgeweckte Stimmen. Man hat das Gefühl, also die Welt, die da untergegangen ist und die da besungen wird, die ist ja noch ganz lebendig. Und da ist das Interessante an diesem Abend, dass da zwei Wirklichkeitsebenen aufeinandertreffen. Wie gesagt, also postapokalyptischer Raum, da sind offensichtlich Menschen versammelt, die eine Katastrophe erlebt haben. Wir erfahren, es ist ein großes Ferienhotel, das in der Nähe eines großen Wasserfalls aufgebaut worden ist, so eine Art Luxushotel, wo man dann die Natur bewundern und bestaunen darf. Und das ist offensichtlich abgebrannt. Auch dieser Wasserfall fließt nicht mehr, weil man einen großen Fehler gemacht hat. Man wollte ihn bunt beleuchten und dann hat man aber das Wasser mit einem, also das ein Wasserkraftwerk gebaut und das hat dann im Grunde genommen den Strom zwar hergestellt, aber den Wasserfall ruiniert. Das ist natürlich so eine Art teuflische Schleife, in der wir ja selbst auch leben als Kultur. Wir zerstören die Grundlagen dessen, was wir wollen, was wir haben wollen. Und wir wissen ja auch, die Touristen mit ihrem Tourismus zerstören den Ort, den sie gerne besuchen würden. All das wird an diesem Abend meditiert. Und es gibt so ganz merkwürdige Zivilisationsreste. Es gibt so einen Verwaltungsrat, der irgendwie noch versucht, etwas zu retten. Und in dieser Beckelschen Schicksalsergebenheit taucht immer wieder das alte Leben wie eine Verheißung auf, an die man doch nochmal erinnern kann. Auch ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, ist fast wie ein Leitmotiv in diesem Abend immer wieder zu hören. So geht das hin, eine Stunde.
Aber auch eine gewisse Nostalgie offenbar, ne? Also ja, von den alten Tagen. Vielleicht haben eine Szene haben Sie mir noch geschickt. Also die würde ich gerne nochmal hören einfach. Vielleicht hören wir da mal rein.
Genau.
Früher war es hier viel schöner. Früher war alles besser. Wir müssen wirklich darauf achten, dass sowas nie wieder vorkommt, sagte der Besitzer des Hotels, das schon zum dritten Mal nach unerklärlichen Lawinenniedergängen an gleicher Stelle wieder aufgebaut wurde.
Offenbar auch ein sehr musikalischer Abend, wie man hier so hört. Und dann gibt es, Sie deuten das schon an, Wendungen in diesem Abend?
Es gibt am Ende dann nochmal, die Frage ist eigentlich, der Abend könnte so stundenlang noch weitergehen. Es ist wunderbar, wie da mit Objekten gearbeitet wird, wie mit Bildern gearbeitet wird, wie Musik gearbeitet wird. Aber irgendwo muss es ja auch mal enden. Und da gibt es eine Szene, wo man auf einer Leinwand wie in einem Schattenrissfilm ein ehemaliges Leben, das, was da früher wohl mal geherrscht hat, sieht. Und dann wird dieser Leinwand eingerissen oder zumindest ein Stück weit geöffnet und dann treten die Figuren in diese Schattenwelt ein. Und da sind wir dann zunächst mal im Platins Höhlengleichnis und wir merken dann, dass diese Menschen aus dem Limbo dann wirklich in den Tod eintreten können. Also dieser Abend ist wie eine Vorhölle, die dann am Ende noch sehr philosophisch und poetisch endet.
Und hat offenbar auch einen gewissen Grundrhythmus, weil ich höre so aus Ihren Worten, Rhythmus, Dramaturgie, Schwung dieses Abends reicht für mehrere Stunden.
Das würde für mehrere Stunden reichen, weil jede einzelne Idee einfach erstmal Entzücken hervorruft, weil die Natur spielt einfach permanent mit. Da sind Lawinen, die runtergehen und man rieselt immer so Schnee oder Asche, also diese Mischung von Schnee, Asche, von noch existierender Natur, von Spuren der Katastrophe. All das ist wunderschön und sehr, sehr, sehr poetisch und sehr ideenreich gemacht. Und das, wie gesagt, könnte noch lange Zeit so gehen und würde uns unterhalten, aber es muss ja in irgendeiner Form auch zu einem Ende kommen. Und das ist eben halt wirklich, finde ich, nochmal eine sehr, sehr schöne Drehung und Wendung, wo also das Spiel zwischen Vergangenheit und Gegenwart nochmal auf eine ganz Art und andere Art und Weise reflektiert wird.
Aber ich höre aus Ihren Worten fast schon schade, dass es zu Ende war irgendwie. Sie waren begeistert?
Ich war begeistert. Man kann das in Basel noch sehen bis zum 13.10. Und ich denke mal, ich habe heute schon auch heute Abend jemand getroffen, der ein Theater hier in der Region auch leitet. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Produktion auch ein Tourneeerfolg sein wird und dann irgendwo auch vielleicht eines Tages in Berlin landet oder in anderen Städten in Deutschland.
An der Kaserne Basel war das zu erleben, ne? Das ist so ein Zentrum der freien Szene. Ein guter Ort dafür.
Ja, sehr guter Ort. Die Reithalle ist einfach wirklich ein sehr großer, freier Raum, der ganz, ganz unterschiedlich bespielt werden kann. Und da war die Installation wirklich absolut passend. Es passt sehr gut in Multifunktionsräumen. So richtig, diese Guckkastenbühne wäre nicht unbedingt der beste Raum für diese Aufführung.
Ebert Spreng, begeistert also von diesem neuen Stück von Tom Lutz. In Basel zu sehen, Tourist Trap, Touristenfalle, also diese ganz besondere Empfehlung. Vielen Dank für Ihre Eindrücke und Ihre Einschätzungen.
Ja, sehr gerne.
Und mehr Theater gibt es bei uns immer auch am Samstagnachmittag nach 14 Uhr in unserer Theatersendung Rang 1 und natürlich auch in unserem Theaterpodcast und ansonsten auch immer wieder natürlich in dieser Sendung. Und was es auch immer wieder gibt, hier bei Fazit der Kultur vom Tage, wir schauen in die Feuilletons des nächsten Tages, also in diesem Fall vom 10. Oktober. Arno Otzesek tut dies.
In den aktuellen Feuilletons dominieren die Neuerscheinungen des Herbstes. Unter dem Titel »Nichts ist okay« bespricht Marlene Knobloch in der Süddeutschen Zeitung das Buch »Explosive Moderne« der französisch-israelischen Soziologin Eva Illouz. Illouz sieht nur einen Ausweg aus der Krise. »Wir müssen verstehen, dass Gefühle nicht unser Privatproblem sind«, heißt es in der Unterzeile. Knobloch stellt klar, es geht nicht um Befindlichkeiten, nicht um Seelenschau der dauerseufzenden Wohlstandsgesellschaft. Und erläutert Illouz Ansinnen so. Ihrer Beobachtung nach sind unsere Gefühle alles andere als intim, sondern eine Verlängerung der Gesellschaft in uns selbst. Wo wir glauben, hochpersönlich zu empfinden, sieht Illouz in unseren Emotionen gesellschaftliche Mechanismen. Das Faszinierende in ihrer Analyse ist nicht nur die Entschlüsselung dieser Mechanismen, sondern die Erkenntnis, dass der Fehler unweigerlich im System angelegt ist. Denn ausgerechnet unsere liberale Demokratie ist wie gemacht für Enttäuschung, Furcht, Zorn, Neid und Scham. Skeptischer als die SZ-Autorin Knobloch äußert sich Peter Neumann in der Wochenzeitung Die Zeit über explosive Moderne. So anschaulich dieses Buch geschrieben ist, so schwer ist es oftmals, seinen Gedankengang zu folgen. Wenn in rascher Folge die Heimatlosigkeit der deutschen Exilanten nach 1933, der russischen Bevölkerung nach der Auflösung der Sowjetunion, der Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung und der säkularen Juden unter einer ultraorthodoxen Regierung in einen Topf geworfen und dann auch noch mit dem berühmten Käferanfang der Kafka-Erzählung Die Verwandlung überblendet wird, so verliert man nicht nur den Faden, sondern bekommt auch leise Zweifel, ob sich Emotionen überhaupt in dieser Art Potpourri vermischen lassen. Nicht jeder Ossi, der sich nach 1990 plötzlich fremd im eigenen Land vorkam, ist gleich ein Gregor Samsa. Ebenfalls in der Zeit unterhält sich Alexander Kammann mit dem Historiker Jörg Barbarowski über dessen 1370-seitiges Werk »Der sterbliche Gott, Macht und Herrschaft im Zarenreich«. Was die Verbindungen zwischen der zaristischen Vergangenheit und der putinschen Gegenwart Russlands betrifft, erwähnt Barbarowski Sergei Witte, der Anfang des 20. Jahrhunderts russischer Ministerpräsident war. Witte schrieb in seinen Memoiren, dass es Russlands Tragik sei, dass es sich vom Imperium nicht habe verabschieden können. Vielleicht sollte man das Putin noch einmal vorlesen. Das Imperium sei der stets wankende Grund der Herrschaft, so schreibt Witte. Deshalb müsse sich Russland als Nationalstaat neu entwerfen, seine imperiale Überdehnung zurücknehmen. Ob dieser Ratschlag in Moskau je gehört werde, fragt Kammann. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass Herrscher aus Fehlern lernen, entgegnet Barbarowski. Selbst Diktaturen können sich von innen verändern, wie Chruschtschow oder Gorbatschow bewiesen haben. Wer weiß, ob es auch im gegenwärtigen Russland zu Einsichten kommt, über die man sich freuen kann. Aber leider wiederholen sich die ewig gleichen Muster der Zerstörung und vieles erscheint immer wieder grausam absurd. Nun zu den Ansichten eines Clowns, wie es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt. Raten Sie mal, über wessen Werk Eva Lapidou hier schreibt. Besonders kreativ wird er bei der Beschreibung verschiedener britischer Regierungschefs. David Cameron nennt er eine mädchenhafte Streberin. Theresa May eine mürrische alte Unterhose und den jetzigen Premierminister Keir Starmer einen Ochsen, dem unerwartet ein Thermometer in den Enddarm geschoben wird. Na klar, es geht um die Autobiografie von Boris Johnson. Näheres in der FAZ. Ob Sie vielleicht lieber zur Autobiografie von Melania Trump greifen? Titel Melania, a Memoir? Tja, Melania Trump hat zwei Probleme. Sie kann nicht schreiben und sie hat nichts zu sagen, konstatiert Maradelius in der Tageszeitung Die Welt. Ein paar Gramm Erkenntnis quetscht sie dann aber doch aus dem dürftigen Werk. Apropos Erkenntnis. Alles, was ich über die Liebe weiß, steht in diesem Buch, heißt Elke Schmitters Roman, der sich laut der Wochenzeitung Der Freitag in die große Tradition der Weltliteratur einreiht. Was aber die Beweggründe für Romanlektüre überhaupt angeht, verweisen wir auf einen Titel der FAZ. Er lautet: Lass uns in Menschen blättern.
Aus den Feuilletons vom 10. Oktober war das Arno Otzasek. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer, jede Nacht im Radio und immer als Podcast.